Ja, willkommen zu dem Talk mit dem vielleicht für einige etwas unrunden Titel Building Focused Learning Communities. Das ist mein Versuch, präzise zu sein und das, was ich euch erzählen möchte, von diesen Gruppen abzuheben von dem, was man vielleicht sonst denkt, wenn man an eine Lerngemeinschaft denkt oder eine Lerngruppe. Das ist nicht eine Lerngruppe, die sich auf eine Klausur vorbereitet oder eine Gruppe, die sich trifft, um Dantes göttliche Komödie zu lesen und darüber auszutauschen, sondern das ist eine Community und zwar eine eingeschworene Gemeinschaft. Und diese eingeschworene Gemeinschaft hat einen Fokus, weil sie ein ganz besonderes, klares Ziel hat. Und das Ziel ist, dass sie, wenn sie wieder auseinandergeht und was sie immer tut, dass danach die Teilnehmer dieser Gruppe eine Fähigkeit haben, die sie vorher nicht hatten. Und deswegen muss sie eingeschworen sein, deswegen ist jeder wichtig in dieser Gruppe. Und deswegen habe ich versucht, diesen Titel zu wählen, um auf das zu kommen, was ich sagen möchte. Ihr fragt euch vielleicht, was sind denn meine Erfahrungen, damit solche Gruppen zu machen? Ich komme aus meiner Sozialisation, aus einer Welt, in der es üblich ist, dass man sich so einmal die Woche trifft und über Gott und die Welt redet. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen, dem mal ein bisschen mehr Struktur zu geben. Und überlegt, wie kann man das ein bisschen besser organisieren und da mehr Fokus reinzubringen und das zu optimieren. Das ist so ein bisschen mein Lebensthema, wie man Sachen optimieren kann. Und ich habe 3 Gruppen gehabt, und wo ich da wirklich daran geübt habe. Und von den Erfahrungen würde ich hier gerne weitergeben. Die erste Gruppe, die war noch egoistisch oder vielleicht einfach nur egoistischer als die anderen Gruppen, die ich gemacht habe. Der Hintergrund war, meine Kinder waren so im fortgeschrittenen Teenageralter. Das ist ja bekanntlich dann, wenn die Eltern schwierig werden. Und ich hatte so als Vater, bekam so Torschlusspanik. So, man hat so gerechnet, das dauert jetzt noch 4 Jahre, 5, und dann sind die volljährig. Das passiert automatisch, aber dann ist ja irgendwie auch der Anspruch, dass sie erwachsen sind. Und ich dachte, oha, habe ich ihnen alles beigebracht? Also die sind dann irgendwie alleine und habe ich meiner Tochter beigebracht, wie man sein Fahrrad repariert? Weiß mein Sohn, wie man mit Geld umgeht? Und ich sagte, boah, habe ich überhaupt alles rübergebracht? Und während meine Frau eine Quelle endloser Weisheit ist, hatte ich den Eindruck, als Vater habe ich da irgendwie noch eine andere Rolle zu spielen. Und deswegen habe ich eine Gruppe aufgemacht und habe die genannt Band of Fathers. Und wir haben uns getroffen und haben versucht, bessere Väter zu sein. Also der Fokus war, bessere Väter zu sein. Wenn unsere Kinder dann mit 40 beim Psychiater sitzen und über ihre Kindheit reden, dann spielt der Vater keine große Rolle, weil er nicht viel verkehrt gemacht hat. Er hat im Grunde genommen das Wesentliche erfüllt und ansonsten hat er keine großen Schäden hinterlassen. So, das war unser Ziel, das wir hatten. Und es gab am Ende auch eine Challenge, die jeder so erfüllen sollte, wo er dann gezeigt hat, er hat wirklich was dabei gelernt und ist ein besserer Vater geworden. Die zweite Gruppe, die war so, da habe ich mit mir selbst so einen Deal gemacht. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe so einen Online-Kurs gemacht und der war relativ teuer. Zumindest fand ich den teuer, so 500 Euro. Da ging es darum, der hieß Optimize, wie man sein Leben optimiert. Ihr merkt, das Thema wiederholt sich. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich diesen Kurs mache, dann verpflichte ich mich mir selbst gegenüber, dann mache ich auch einen Kurs, wo ich das anderen beibringe, weil sonst wäre es ja zu egoistisch. Und habe das tatsächlich gemacht. Der Kurs war super, ich habe eine Menge gelernt und haben dann eine Gruppe aufgemacht, die sich, wer wundert, Optimize nennt. Übrigens reden wir immer so von Gruppen von ungefähr 10-12 Leuten, die sich dann bei einem zu Hause treffen. Und die Gruppe war auch erst so groß und wurde dann schnell kleiner, weil die Leute gemerkt haben, oha, man muss ja richtig was tun. Und die übrig geblieben sind, die haben aber auch richtig was gerissen. Ich fand das erstaunlich, wie weit wir gemeinsam gekommen sind. Und die dritte Gruppe, und die nehme ich hier als Beispiel für den Talk, war eine Gruppe, wo Leute sich sagen, wir möchten gerne so einen Lightning-Talk halten. Im Grunde genommen das, was jetzt in diesem Moment parallel in dem anderen Hörsaal stattfindet. Leute, die sagen, ich habe 10 Minuten und möchte über was reden, was mir persönlich wichtig ist. Und die Gruppe lernt das. War auch eine Gruppe, man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist jetzt kein großes Sample. Du hast jetzt 3 Gruppen geleitet und was hast du dazu zu sagen? Und ist auch nicht so, dass ich jetzt die Weisheit gefressen hätte. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt alles so stimmt. Aber ich schreibe ja, der Talk heißt ja auch nicht, die einzig wahre Art, so eine Gruppe zu leiten, sondern einfach meine Erfahrung weiterzugeben, die ich damit gesammelt habe. Und die ist so, dass man natürlich gucken muss, wenn man so eine Gruppe startet, die hat ja so einen Lebenszyklus, die startet in einem bestimmten Zeitpunkt und dann dauert die und ist ja auch wieder zu Ende. Und das beginnt damit, dass du sagst, okay, ich würde gerne so eine Gruppe starten, also the announcement. Und das ist so, dass du erstmal sagst, was sind die Basics, und bei der Gruppe war das so, wir treffen uns ein halbes Jahr, das sind 13 bis 14 Abende, weil man hat ja auch Ferien und man will das ja alles sozial kompatibel halten. Und dann dauert das 1,5 Stunden, von 20 bis 21.30 Uhr. Wir fangen pünktlich an, um 20 Uhr. Wenn jemand nicht da ist, dann kommt er halt später dazu. Und 21.30 Uhr ist so ein Punkt, wo man aufhört. Wer noch Bock hat, kann länger bleiben, aber dann ist so ein Punkt, wo jeder aussteigen kann. Und dann hatte ich das Problem, das kannte ich aus den anderen Gruppen, dass das Leben total voll ist, so in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert. Also wenn man Student ist, dann ist man ja Zeitmillionär. Man weiß es nicht genau, aber ist einfach so. Wenn man so ein bisschen älter ist und Familie hat und vielleicht auch noch Karriere machen will, dann merkt man, oha, das ist alles ganz schön eng. Und jede Minute, die man irgendwo spendet, die muss es auch wert sein. Das ist ein Problem, die Leute haben einfach keine Zeit. Und auf der anderen Seite wusste ich genau, wenn du dich wirklich verändern willst, wenn du weiterkommen willst, dann musst du Zeit investieren. Du kannst nicht einfach nur was lernen, du musst üben. Du musst sozusagen relativ viel Zeit in die Hand nehmen, wenn du wirklich eine Veränderung bei dir erfahren willst. Deswegen habe ich mir gesagt, für diese Gruppe nehme ich nur die Leute, die es wirklich, wirklich wollen. Ich merke ja, dass ich schon älteres Semester bin und immer wieder fällt mir so auf, dass die Bilder und die Filme, die ich kenne, auch nicht mehr jeder so kennt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Truman Show kennt. Sauber. Gibt also zumindest eine Person, die ihn auch kennt. So, und da gibt es aber, man muss den Film nicht kennen, es gibt so eine Szene in dem Film, also mit Jim Carrey, als er noch jung war, es gibt so eine Szene in dem Film, da ist es so ein Reisebüro. Und das ist kein Reisebüro, wo man eine Reise buchen kann, um wegzukommen, sondern es ist ein Reisebüro, wo einem eingeredet wird, dass es doch viel, viel besser ist, wenn man da bleibt. Weil das ist sowieso viel zu gefährlich und außerdem ist da draußen auch nicht schön, zu Hause ist am besten. So, und das ist quasi, so müsst ihr euch das vorstellen, als ich versucht habe, diese Gruppe zu verkaufen. So ist diese Gruppe, also wenn ihr in diese Gruppe kommt, dann müsst ihr es richtig, richtig wollen. Es gibt ja so Untersuchungen, wo man Leute interviewt, wovor sie Angst haben. Und ganz oben auf der Liste ist immer, oder ganz häufig ist sowas wie öffentliches Reden. Das ist ja quasi, man hat Angst, sich zu blamieren vor den Leuten. Und öffentliches Reden spielt immer in der oberen Liga. Es gibt Leute, wenn sie das werten sollen, wovor sie mehr Angst haben, da ist die Angst vor dem öffentlichen Reden größer als die Angst vom Tod. Es gibt also Menschen, die würden lieber sterben, als öffentlich zu reden. Und das war so den Fokus, das war die Zielgruppe, die ich im Kopf hatte. So, wer macht sowas ernsthaft, der muss so eine Not haben. Der macht so einen Kurs nicht, weil er mal irgendwie ein bisschen besser reden will im Job, sondern der hat so eine richtige, echte Not. Und so habe ich es auch verkauft. Ich sage, wenn du das hörst, dann musst du wirklich denken, oha, eigentlich will ich das gar nicht, ich habe Angst davor, aber irgendwas innerlich ruft mich. Ich habe da so einen Drang, sondern irgendjemand oder irgendwas, so fast mystisch, ruft mich, du müsstest das tun. Du hast was zu sagen, du hast eine Botschaft und alles, was dich hindert, ist, dass du zu feige bist, vor Leuten zu stehen. So, das war meine Zielgruppe. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, habe ich gesagt, und außerdem, wenn du in diese Gruppe kommst, dann verpflichtest du dich, dass du am Ende davon einen Talk hältst, diese 10 Minuten, vor mindestens 30 Leuten. Und du kannst nicht einfach hinkommen und sagen, oh, ich würde gerne ein bisschen mehr lernen, sondern nein, du versprichst, dass du diesen Talk halten wirst. Das ist schon ein ganz schön schöner Filter, aber das kann man noch steigern. Ich habe gesagt, es ist nicht nur wichtig, dass du echt dir richtig sicher bist, dass du in diese Gruppe reingehörst, sondern du kommst aus der Gruppe auch nicht so einfach wieder raus. Also wenn du dich committest, dann kannst du nicht einfach wieder gehen. Da kannst du nicht sagen, oh, ich bin jetzt lieber meinem Sohn Fußballcoach oder so. Sondern wenn du diese Gruppe verlässt, dann ist das so, dann verrätst du die Gemeinschaft. Du verrätst die Gemeinschaft der Gefährten. Ist tatsächlich auch das Bild, was ich benutzt habe. Stell dir vor, jetzt habe ich Black gemacht. Stell dir vor, Legolas sagt irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Ihr könnt alleine eure Orks killen. Ich gehe wieder zurück in den Wald. Da ist sowieso viel schöner. So ist es, wenn ihr mittendrin sagt, ich habe doch irgendwie doch keine Zeit gefunden für diese Gruppe. So habe ich das angekündigt. War ich erfolgreich? Ich finde schon. Ich habe mir eine 50% Chance ausgerichtet, dass die Gruppe überhaupt stattfindet. Ich habe gesagt, wenn es weniger als 15, dann mache ich das nicht. Mir viel zu anstrengend. Haben sich 6 Leute angemeldet und nur eine Person hat aufgehört. Das finde ich eine ziemlich gute Quote, wenn man so Gruppen hat. Und es zeigt sich halt auch, bei Herr der Ringe ist halt auch einfach hilfreich, dass Legolas sich nicht ein Bein bricht oder Gandalf einen Herzinfarkt kriegt, alt genug dafür wäre er ja. So ist das wirkliche Leben, klappt es halt auch nicht immer so richtig, wie man sich das vorstellt. So, das ist das Setting von dieser Gruppe. Und ich nehme jetzt diese Gruppe als Beispiel, um so Beispiele zu finden. Und vielleicht findet ihr auch so ein Pattern. Was sind so die Sachen, die zu so einer Gruppe gehören, damit die genauso funktioniert? Und ich weiß auch nicht genau, welche davon so wirklich wichtig sind. Das ist so ein Spruch aus der Softwareentwicklung, Divide and Conquer. Also, wenn du ein Problem hast, das dir zu groß ist, dann teile und herrsche. Mach es einfach zu kleineren Problemen. Und wenn du so ein großes Thema hast, wie diesen Talk halten, dann dachte ich mir, hey, eine gute Einteilung wäre, das drei Teile aufzuteilen, finde deine Geschichte, crafte deine Story, also mach die so, dass sie wirklich jemand auch hören will, und dann lerne, wie man präsentiert, wie man vor Leuten steht und es rüberbringt. Und der erste Teil, den habe ich nur so pseudo eingeführt. Darum ging es mir eigentlich gar nicht. Da wollte ich gar nichts Wichtiges rüberbringen, sondern der war nur dafür da, dass die Gruppe Vertrauen aufbaut. Weil in dem zweiten und dritten Teil ist es nötig, dass sie sich so richtig kritisieren. Also das hilft da nicht, wenn man sagt, ja Mensch, also ich fand jetzt deine Geschichte irgendwie schon ganz nett, aber vielleicht könnte sie ein bisschen kürzer sein. Oder jetzt hast du ganz gut vorgetragen, vielleicht wippst du ein bisschen weniger vom rechts nach links und die Geschwindigkeit könnte man auch noch besser machen. Die Kritik, die wir da brauchen in der Gruppe ist, ich habe deine Geschichte überhaupt nicht verstanden. Was hast du eigentlich erzählt? Das waren drei Geschichten. Da war überhaupt kein Fokus drin. Was willst du eigentlich machen? Und deine Geschwindigkeit, alter Schwede, wenn du die halbierst, dann bist du noch zu schnell. So, das ist die Art von Kritik, die man in der Gruppe braucht. Das kann man freundlicher sagen als ich, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, und wenn du das hast, also Kritik auszusprechen ist schwierig und Kritik anzunehmen auch. Und damit das funktioniert, musst du glauben, dass der, der dich kritisiert, dein Bestes im Sinn hat, dass er was Gutes von dir will. Und du musst Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen baut man auf, indem man sich verletzlich macht. Indem man was von sich offenbart, was der andere gegen einen verwenden kann. Das ist nicht einfach, viele trauen sich das heute nicht mehr, aber das ist halt die Art und Weise, wie man Vertrauen aufbauen kann. Und das ist die eine Funktion, die dieser erste Bereich hatte, Vertrauen aufzubauen. Und der andere Bereich, da sage ich gleich noch was zu, aber erstmal kommt noch ein kleiner Einschub. Das ist eine Sache, die ich in der vorletzten Gruppe gemacht habe und auch in dieser gemacht habe und die werde ich, glaube ich, immer wieder machen, das Buddy-Prinzip. Du bist in der Gruppe und du bist zusammen und ich sage dann so, sucht euch jemand anders in der Gruppe, der dein Buddy ist, der dir hilft quasi, das gemeinsam zu meistern. Und ich sage auch gar nicht, was die machen sollen, weil das vollkommen frei ist. Hängt ja von den Leuten ab. Die einen schreiben dann nur mal so eine WhatsApp beim nächsten Treffen. Hey, hast du eigentlich die Übung gemacht? Ach nee, doch nicht, keine Ahnung. Lass uns mal zusammen machen. Und die anderen treffen sich zum Kaffee trinken zweimal die Woche, weil sie sich eh schon gerne mögen. Das ist also vollkommen freigestellt, aber das ist hocheffektiv. Also zum einen hast du mal jemanden, der mit dir da durchgeht. Und zum anderen ist sozialer Druck einfach auch sehr hilfreich. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Also finde deine Geschichte, wie gesagt, eigentlich nur dazu da, Vertrauen aufzubauen. Und der andere Effekt, den es aber auch hatte, ist der, dass man Routinen, Gewohnheiten etabliert. Das brauchen wir für alle drei Teile. Und im ersten Teil wird schon mal klar gemacht, pass mal auf, es geht darum, dass wir Gewohnheiten einbauen. Und es gibt eine tägliche Gewohnheit, die man jeden Tag machen muss. Und dann gibt es eine wöchentliche Gewohnheit. Und dazu ist die erste Einheit eine Übung gewesen, um das schon mal zu lernen. Und damit ihr ein Bild davon habt, wie das so im ersten Kram aussah, habe ich mal einmal die tägliche Gewohnheit mitgebracht. Das ist eine Sache, die mache ich seit 5 Jahren. Nennt sich Homework for Life. Du nimmst dir so 5 Minuten am Tag Zeit und suchst so ein 5-Sekunden-Event an dem Tag, wo du so eine Erkenntnis hattest oder so eine Sache gemerkt hast, die dich selbst verwundert hat. Oder wo du auf einmal rauskamst aus dem Alltag und so einen Blick von oben hattest. Beispiel wäre, keine Ahnung, du kommst nach Hause und deine Tochter läuft auf dich zu und du fängst sie auf und trägst sie. So, und da fällt dir auf einmal auf, du bist der Einzige, der sie noch tragen kann. Deine Frau kann das nicht mehr. Und vielleicht kannst du sie eines Tages auch nicht mehr tragen. Und du denkst auf einmal, oha, die Zeit läuft davon, die war doch mal 3 Jahre alt. So, solche Art von Momenten, die sucht man, wenn man über den Tag reflektiert. Oder ganz profan, vor 2 Tagen, ich mache das ja wie gesagt seit 5 Jahren jeden Tag, war so, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, wir haben darüber geredet, wie wir jetzt eine Software bauen oder ein Projekt voranbringen. Und ich habe auf einmal gemerkt, oha, wir haben voll das falsche Bild. Wir benutzen das Bild der Fabrik. Also der macht das, also wir haben eine Arbeitserteilung und so, wie man bei der Fabrik so Tische hat und jeder macht so seinen Teil. Und habe gemerkt, okay, das ist voll falsch. Wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir das aufbauen wollen, dann sind wir mehr Gärtner. Das bessere Bild ist, Gärtner zu sein. Das ist jetzt auch nichts Neues, habe ich auch schon mal woanders gelesen, aber es ist dieser 5-Sekunden-Moment im kompletten Alltag, wo man denkt, aha, guck mal, krass, tolle Erkenntnis. Und ich mache das deswegen so lange und höre wahrscheinlich auch nicht auf, weil es diesen coolen Effekt hat, dass du auf einmal merkst, oh, dein Leben ist ja gar nicht so langweilig, wie du immer dachtest. Das ist quasi gefüllt von tollen Erkenntnissen, wo du merkst, ach guck mal, da habe ich mir wieder mal was gemerkt, wo ich über das Leben reflektieren kann. Da haben wir in der Gruppe lange für gebraucht, um das hinzubekommen. Und ihr merkt schon, das ist so angedeutet, das sind immer nur so 1-2 Sätze. Das ist nicht so ein Tagebucheintrag. Es reicht nicht, dass du aufschreibst, was du erlebt hast, sondern du suchst diesen 5-Sekunden-Event. Und das hat ein bisschen gebraucht. Ich selber habe dafür Jahre gebraucht, bis ich damit zufrieden war. Und fand, die Gruppe war relativ schnell, das uns hinzukriegen, diesen 5-Sekunden-Event zu suchen. Das zweite war, dass man eine wöchentliche Routine etablieren muss. Und das ist total schwierig, eine wöchentliche Routine zu etablieren, die lange ist. Also täglich 5 Minuten, relativ einfach. Das kriegt man hin, steht man früher auf oder geht abends, wenn man das macht. Aber so einmal die Woche oder zweimal die Woche eine Routine einzubauen, ist total schwierig, vor allem wenn sie länger ist. So eine halbe Stunde bis eine Stunde als wöchentliche Routine ist richtig, richtig schwierig. Und eine Hilfe, die ich dabei versuche zu geben, ist, dass ich so ein Menü anbiete. Ich sage, pass mal auf, was wir hier zusammen machen wollen, so Soul Searching, finde deine Story, wie tickst du eigentlich, was ist dir wichtig? Da biete ich ein Menü an. Und wir hatten so 4, 5 Übungen, 4, 5 Sachen, alle aus dem Bereich meine Vergangenheit, wo will ich hin und was man halt so psychomäßig macht, habe ich angeboten, 4, 5 Sachen. Und jeder konnte sich was aussuchen, was für ihn besser passt. Das hilft, wenn man dann startet, dann ist man schon nicht genervt, wenn man darauf keinen Bock hat, sondern kann sich was aussuchen, ach guck mal, die Übung finde ich gut. So, das hilft, wenn man sowas etablieren will. Und ich habe mal 2 mitgebracht, damit ihr eine Vorstellung davon habt, was das so war. Das eine ist Crash and Burn. Da ist das System so, setz dich hin, setz den Stift an und schreibst 10 Minuten lang, was dir einfällt, was im Kopf vor dir geht. Das ist dann so, keine Ahnung, ich soll irgendwas aufschreiben, das ist die Übung jetzt für diesen Kurs, ist ja eigentlich ein bisschen blöd, mir fällt eh nichts richtig ein, mir fällt immer noch nichts ein, ach, das ist ja doof. Aber immerhin ist es die kürzeste Übung, nur 10 Minuten, die anderen waren länger, dann mache ich halt die. Irgendwann muss ich was zu essen kaufen, man sollte viel mehr Eiweiß essen, habe ich letztens irgendwo gelesen. So schreibt sich das auf. Das ist richtig, richtig witzig. Also wir haben uns dann getroffen in der Gruppe und Leute haben es dann vorgelesen. Und wir haben richtig, richtig viel gelacht. Weil zum einen merkst du, ach guck mal, die haben genau das crazy, komische Kopfkino wie ich. Wir sind genauso komisch drauf. Ich dachte nur, ich bin so seltsam. Das schafft schon mal so ein bisschen Nähe. Und die andere Sache ist, dass du halt auch was über die Leute lernst. Ja, weil die schreiben ja auch, was sie erleben, über ihre Kinder oder was weiß ich und so. Man kriegt einen guten Einblick, aber relativ witzig, spielerisch. Und die zweite Übung, die geht ja schon ein bisschen tiefer, das ist völlig crazy, das kommt, ist so ein Buch, das heißt auch so, dein Kopf ist ein Hausboot, von so einem Typen, der ehemalig drogenabhängig war. Und er hat sich